Herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Natürlich, Lied hat uns der Gitarrenchorbegleiter begrüßt und eingestimmt auf diesen Gottesdienst, den wir miteinander feiern im Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Der Kirchenvorstand hat ja beschlossen, dass die Gottesdienste jetzt in der Sommerzeit immer draußen im Gemeindegarten stattfinden sollen, bei gutem Wetter. Im Moment scheint die Sonne noch, aber ich habe auch vorhin nochmal bei Wetter Online geguckt im Internet und dann gesehen, es ziehen Regenwolken auf, wahrscheinlich schon innerhalb der nächsten Stunde. Und es wäre schade, wenn wir draußen sitzen würden und müssen schnell unsere Sachen packen. Und ich glaube, für den Gitarrenchor ist es noch ebenso schön drinnen zu singen als draußen. Ja, schön, dass ihr auch da seid vom Gitarrenchor Wegbegleiter, dass ihr diesen Gottesdienst mitgestaltet. Und wir haben es also jetzt so vor, dass der Gitarrenchor auch unsere gemeinsamen Lieder begleitet. Oder man kann auch sagen, wir singen mit dem Gitarrenchor im Laufe des Gottesdienstes drei Lieder. Die meisten von euch kennen mich, trotzdem sage ich noch mal kurz, wer ich bin. Ich bin Bernhard Behrens, Pastor in Ruhestadt und wohne in Filsum und bin jetzt in dieser Vakanzzeit, die ja diesen Monat noch dauert, häufiger hier, um mit aufzuhelfen, dass die Gemeindearbeit hier auch weitergeht und dann gut in die Hände der jungen Pastorin im September übergeben werden kann. Ja, jetzt singen wir miteinander, oder ich kann auch sagen, mit dem Gitarrenchor, der oben Platz genommen hat, damit man auch die Abstände anhalten kann. Das geht besser, als hier vorne zu stehen, aber wir hören Sie ja alle ganz gut. Wir singen jetzt miteinander das erste Lied, das auch auf den Liederzetteln abgedruckt ist. Die Masken können ja abgenommen werden während des ganzen Gottesdienstes. Und versuchen das mal mitzusingen. Ich weiß nicht, ob es uns allen bekannt ist, Ihnen allen bekannt ist, aber lasst uns das mal versuchen, dieses Lied mit dem Gitarrenchor mitzusingen. Wasser ist. So schaue ich aus nach dir in deinem Heiligtum. wollte gerne sehen deine Macht und Herrlichkeit, denn deine Güte ist besser als Leben. Meine Lippen preisen dich, so will ich dich loben mein Leben lang und meine Hände in deinem Namen aufheben. Das ist meines Herzens Freude und Wonne, wenn ich dich mit fröhlichem Munde loben kann. Wenn ich mich zu Bette lege, so denke ich an dich. Wenn ich wach liege, sinne ich über dich nach. Denn du bist mein Helfer, und unter dem Schatten deiner Flügel frohlocke ich. Meine Seele hängt an dir. Deine rechte Hand hält mich. Amen. Lasst uns beten. Barmherziger Vater, wir bitten dich, deine Gnade umgebe uns auf allen unseren Wegen. Sie gehe uns voraus und folge uns nach und treibe uns an zu Taten der Liebe. Durch Jesus Christus, deinen lieben Sohn, in dem uns dein Erbarmen erschienen ist, das du schenkst in Zeit und Ewigkeit. Amen. Jetzt hören wir die Lesung.
Als Paulus zum Glauben an Jesus kam, da bekam sein Leben eine neue Grundlage und ein neues Ziel. Davon lesen wir in seinem Brief an die Philipper im 3. Kapitel. Was mir Gewinn war, das habe ich um Christi willen für Schaden erachtet. Ja, ich erachte es noch alles für Schaden gegenüber der überschwänglichen Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn. Um seinetwillen ist mir das alles ein Schaden geworden und ich erachte es für Dreck. Und auf das ich Christus gewinne und in ihm gefunden werde, dass ich nicht habe meine Gerechtigkeit, die aus dem Gesetz, sondern die durch den Glauben an Christus kommt, nämlich die Gerechtigkeit, die von Gott kommt durch den Glauben. Ihn möchte ich erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden und so seinem Tode gleich gestalten werden, damit ich gelange zur Auferstehung von den Toten. Nicht, dass ich's schon ergriffen habe oder schon vollkommen sei. Ich jage ihm aber nach, ob ich wohl ergreifen könnte, weil ich von Christus Jesus ergriffen bin. Meine Brüder und Schwestern, ich schätze mich selbst nicht so ein, dass ich's ergriffen habe. Eines aber sage ich, vergesse, was da hinten ist, und strecke mich aus nach dem, was da vorne ist, und jage nach dem vorgestreckten Ziel, dem Siegespreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. Amen. Und nun lasst uns gemeinsam unseren Glauben bekennen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters, von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen.
Wir hören jetzt noch einen Vortrag von Gott.
Thank you.
Herzlichen Dank auch für dieses Kolleg. In der Stille angekommen werde ich ruhig zum Gebet. Und wir sind ja zusammen an dem Punkt, wo wir stehen werden vor Gott. Lasst uns ihn darum bitten, dass er durch sein Wort zu uns reden kann. Wir werden still. Danke, Herr, dafür, dass wir hier Gottesdienst feiern können. Und danke dafür, dass du uns dein Wort gibst. Herr, lass uns herausfinden, was du uns sagen willst. Öffne unsere Ohren und unsere Herzen für dich und für dein Wort. Amen. Liebe Gemeinde, liebe Schwestern und Brüder, seit fast einem Jahr bin ich ja nun hier in der Kirchengemeinde Hesel als Vertretungskraft sozusagen tätig. Halte Gottesdienste, besuche Leute, halte Beerdigungen, bin ein paar Sitzungen dabei, was auch immer. Und ich fahre gerne mit dem Fahrrad. Von Vilsum komme ich dann her mit dem Fahrrad. Die Strecke ist zwar nicht besonders schön an der Hauptstraße entlang, aber hier in Hesel fahre ich dann auch gerne durch die Gemeinde. Und manchmal sehe ich dann gerade in den neuen Siedlungen auf der Gaste oder wo das ist, was gibt es hier für schicke und schöne Häuser? Und wie hat Hesel sich entwickelt? Also solange ich das dann beobachten kann. Was ist alles dazugekommen? Baugebiete und die Bevölkerungszahl nimmt zu. Ein Haus schöner als das andere. Viele haben ja auch das Haus selbst mitgebaut. Mit Eigenleistung. Einer hilft dem anderen und so konnte dann ein Haus auch einigermaßen kostengünstig errichtet werden. Wenn wir Besuch haben aus außerhalb von der Suisse, bin ich schon mal gefragt worden, wohnen hier lauter reiche Leute, dass sie alle so schicke Häuser haben. Sagt, nee, das sind ganz normale Arbeitnehmer, die meisten. Aber einer hilft dem anderen. Und so kann man auch dann ein Haus aufgerichtet kriegen und gebaut kriegen. Und man fühlt sich wohl, wenn man in seinem eigenen Haus wohnt. Der Predigttext für diesen Gottesdienst handelt auch vom Hausbau. Ja, auch in der Bibel kommt was vom Hausbau vor. Und ich lese das jetzt mal, Matthäus 7, die Verse 24 bis 27. Dort sagt Jesus, wer diese meine Rede hört und tut sie, der gleicht einem klugen Mann, der sein Haus auf Fels baute. Als nun ein Platzregen fiel und die Wasser kamen und die Winde wehten und stießen an das Haus, fiel es doch nicht ein, denn es war auf Fels gegründet. Und wer diese meine Rede hört und tut sie nicht, der gleicht einem törichten Mann, der sein Haus auf Sand baute. Als nun ein Platzregen fiel und die Wasser kamen und die Winde wehten und stießen an das Haus, da fiel es ein und sein Fall war groß. Amen. Zwei Männer bauen sich ein Haus. Ich stelle mir vor, die beiden Häuser sehen ziemlich gleich aus. Die Mauern, die Fenster, die Türen, das Dach, alles, was so dazugehört. Zwei gleiche Häuser. Und doch nennt Jesus den einen Hausbauer klug und den anderen töricht, also dumm. Warum? Wenn sie doch das gleiche Haus gebaut haben. Wer klug ist und wer ein törichter Hausbauer ist, zeigt sich, als ein gewaltiger Sturm kommt und Starkregen. Vielleicht so ähnlich wie neulich in der Eifel und anderen Gebieten, wo auf einmal große Wassermassen kamen und schreckliches Unwetter war. Es regnet unaufhörlich. Und was passiert da? Bei dem Haus des klugen Baumeisters passiert gar nichts. Das Haus bleibt stehen. Aber das Haus des anderen Baumeisters, der als töricht bezeichnet wird, bei dem fällt das Haus zusammen. Es fängt erst an zu wackeln und dann schließlich fällt es in sich zusammen. Warum? Weil es keinen festen Untergrund hatte. Das eine Haus war auf Felsen gebaut, heißt es, und das andere auf Sand. Das war der Unterschied. Wir wissen doch alle und jeder, der sich mal mit Hausbau befasst hat oder der auch nur einen Hausbau beobachtet hat, der weiß, Wenn man ein Haus bauen will, kommt zuerst das Fundament. Ein Haus braucht ein festes Fundament, sonst bekommt die Mauer schnell Risse. Das Haus sackt zusammen. Es ist lebensgefährlich, in einem Haus oder ohne Fundamente zu wohnen. Das Haus mag noch so schön aussehen, aber früher oder später treten Risse auf und das Haus fällt in sich zusammen. Und wenn ein Sturm kommt und Regen, dann ist er. In Israel, wo Jesus lebte und wo er diese Geschichte erzählt hatte, da waren keine Fundamente nötig, wie wir sie haben. Erstens waren die Häuser leichter gebaut, aber zweitens auch wurde darauf geachtet, dass die Häuser einen festen Untergrund hatten, nämlich dass die Häuser auf Felsen gebaut waren. Wenn ein Haus auf Sand gebaut wurde, dann drohte es bald zusammenzufallen. Nur wer ihn aus Friesland baut, der weiß doch, ein Haus muss auf Sand gebaut werden. Man muss doch Füllsand haben, also gute Grundlage haben. Man kann doch ein Haus nicht auf moorigen Grund bauen oder in Klein. Das ist viel zu unsicher. In Kleingegenden, da muss viel mehr gemacht werden, um eine feste Unterlage zu haben. Und es muss gerammt werden. Mir wurde mal erzählt, ganz Emden steht auf Fehlen, weil das auch mehr so Kleingrund ist. Da musste überall es gerammt werden, bevor ein Haus gebaut werden konnte. Wenn Jesus von dem Haus auf Sand spricht, dann hat er losen Wüstensand vor Augen. Kein gelben Füllsand, wie er bei uns üblich ist. Ein Haus auf Wüstensand, das wird schnell weggeschwemmt. Wenn es aber auf Felsengrund gebaut ist, dann steht es wirklich fest. Ich habe das mal in Norwegen gesehen. Da standen Hochhäuser mit mehr als 10 Stockwerken, direkt auf dem nackten Felsen. Aber der Fels stand ganz sicher und ganz fest. Ich gehe davon aus, das ist zwar schon einige Jahrzehnte her, dass ich das gesehen habe, dass die Häuser immer noch stehen. Weil der Fels da ist, das Haus steht auf dem Felsen, da kann es ruhig ein Hochhaus sein. Der Fels, der sackt nicht zusammen. Jesus erzählt die kurze Geschichte von den beiden Männern, die ein Haus bauen, um seinen Zuhörern und auch uns heute in Hesel etwas deutlich zu machen. Er will sagen, unser Leben ist auch so etwas wie ein Haus. Wir bauen an unserem Lebenshaus. Wenn wir jung sind oder wenn Eltern Verantwortung für ihre Kinder haben, dann wird das Lebenshaus geplant. Schule, Berufsausbildung oder Studium, vielleicht heiraten, Kinder bekommen, Geld verdienen, sich ein eigenes Haus bauen, in Urlaub fahren, sich was Schönes gönnen, aber auch arbeiten und dann später ein ruhiges Rentnerleben führen. Das Lebenshaus, was sich ein Mensch gebaut hat, das, was er sich aufgebaut hat, das kann ganz schön sein. Und manch einer ist richtig stolz darauf, was er geleistet hat. Und Jesus sagt auch gar nichts dagegen, wenn man sein Leben meistert und wenn man gut was schafft. Aber er fragt nach, hat dein Lebenshaus auch ein festes Fundament? Wenn Stürme kommen, wenn ein Unwetter heraufzieht, wie sieht es dann mit deinem Lebenshaus aus? Manche von euch und manche von Ihnen haben das ja auch schon erlebt, dass es im übertragenen Sinne Stürme gab. Eine schlimme Krankheit, Arbeitslosigkeit, Streit in der Familie, eine Ehe, die auseinanderbricht, Traurigkeit, weil ein Mensch gestorben ist, der doch dazu, zu mir und zu uns gehört. Und nun bin ich allein. Das Lebenshaus gerät ins Wanken. Wie komme ich durch diese schwierige Situation hindurch? Wie kann ich nur weiterleben? Hat Ihr Lebenshaus ein festes Fundament? Was könnte denn das Fundament sein? Was könnte ein festes Fundament für das Lebenshaus sein? Jesus sagt, wer meine Rede hört und tut sie, der gleicht einem klugen Mann, der sein Haus auf Felsen baute. Diese Worte stehen ganz am Ende der Bergpredigt Jesu. Er hat eine ganze Menge seinen Jüngern und dem Volk gesagt. Er hat seinen Zuhörern erläutert, zum Beispiel, was es bedeutet, in seinem Leben auf Gott zu vertrauen und sein Wort ernst zu nehmen. Jesus sagt zum Beispiel, glaubt nicht, dass euer Geld ein gutes Fundament ist. Wie schnell kann es wertlos sein? Ja sicher, ihr braucht Geld zum Leben. Aber macht euer Geld nicht zu einem Gott, den ihr anbetet und denkt, es kommt immer nur aufs Geld verdienen an. Jesus sagt auch, macht euch nicht zu viele Sorgen um euer Leben. Und das gilt sicher auch jetzt, gilt auch in Zeiten der Corona-Pandemie. Lasst euch nicht gefangen nehmen von der Angst um Ansteckung. Ja, das Virus kann zu schweren Verläufen führen. Aber das können andere Krankheiten auch. Du kannst einen schweren Herzinfarkt erleiden, einen Schlaganfall bekommen, an Krebs erkranken und vieles andere mehr. Es ist ein Trugschluss zu meinen, wir könnten unser Leben absichern, auch wenn es noch so viele Versicherungen gibt. Wir haben unser Leben nicht selbst in der Hand. Unser Leben ist bedroht. Unser Lebenshaus steht auf wackeligen Füßen. Wir haben keine Gewähr dafür, dass immer alles gut wird und dass wir in Gesundheit ein hohes Alter erreichen. Sicher, wir sollen auch verantwortungsvoll mit unserem Leben umgehen und auch mit unserer Gesundheit. Und es ist sicher auch gut, die Vorsichtsmaßnahmen in Zeiten der Pandemie zu beherzigen. Aber Jesus sagt, habt das Vertrauen, dass Gott für euch da ist und für euch sorgt. Er ist größer und stärker als die Pandemie und alle anderen Gefahren, die auf euch einwirken mögen. Er sagt auch, betet zu Gott. Rechnet damit, dass er euch nahe ist. Er wird euch nicht im Stich lassen. Auch wenn starke Stürme kommen, auch wenn ihr denkt, nun geht dann gar nichts mehr. Er ist doch für euch da. Es waren ja schreckliche Bilder, die wir in den letzten Wochen gesehen haben, aus der Eifel und aus anderen Gegenden Westdeutschlands, wo die Wassermassen Häuser weggeschwemmt haben, Straßen, Eisenbahnschienen, Brücken, was ist da alles zerstört worden? Alles, was Menschen sich aufgebaut haben, wurde von den Wassermassen weggerissen. Auch dort standen sicher schöne Häuser, auf sicherem Fundament, meinte man doch. Aber die Fluten waren stärker. Es war ja erschütternd, davon zu hören und zu lesen, wenn Menschen berichteten und auch noch davon berichten, dass sie alles verloren haben, bis auf das, was sie am Leibe tun. Und es ist nachvollziehbar, dass diese Menschen verzweifelt sind. Wer kann ihnen jetzt helfen? Was kann ihnen helfen? Was kann sie trösten? Sicher, gut, dass viele Helfer zur Stelle waren und noch sind. Gut auch, dass viele Millionen Euros gespendet worden sind und immer noch gespendet werden. Und jeder Euro wird bestimmt gebraucht. Von Schäden in Milliardenhöhe ist die Rede. Wenn Jesus in seinem kurzen Gleichnis davon spricht, wovon er spricht, das hat sich ja wirklich zugetragen. Das Haus mit allem Inventar, mit so vielen Erinnerungen, alles wurde weggeschwemmt. Heute Morgen sprach ich mit meiner Frau nochmals darüber. Was bedeutet das, wenn alles, was ich mir aufgebaut habe, weg ist? Gar nichts ist mehr da. Nur die Schulden, die ich vorher hatte, die bleiben noch. Und wie soll ich denn damit fertig werden? Ich kann mir denken, dass manche enorm verzweifelt sind. Wer diese meine Rede hört und tut sie, sagt Jesus, der gleicht einem klugen Mann, der sein Haus auf Felsen baut. Wer sein Lebenshaus auf das Fundament des Vertrauens auf die Worte Jesu aufbaut, der steht auf festem Grund. Er vertraut auf die Worte dessen, der selbst das Leben verlor und am Kreuz sterben musste. Eine Riesenkatastrophe. Doch Gott hat Jesus, seinen Sohn, am dritten Tag auferweckt. Seitdem, seit Ostern, ist die größte Macht der Welt besiegt, nämlich die Macht des Todes. Gott hat gezeigt, dass seine Macht größer ist, als alle Mächte der Welt, größer als die Pandemie und stärker als die Wassermassen. Du hast Worte des ewigen Lebens, sagt Petrus einmal zu Jesus. Deine Worte, sie haben Bestand. Darauf kann ich mich verlassen. Sie bleiben. Es sind Worte dessen, der am Kreuz gestorben ist, auch für uns, der sein Leben gelassen hat, damit wir in Ewigkeit bei Gott leben können. Er ist der Mächtige. Auf seine Worte kommt es an, gerade in den Stürmen des Lebens. Gerade auch, wenn einem der Boden unter den Füßen weggerissen wird. Gerade in Zeiten großer Ängste und Unsicherheiten. Er sagt, ich bin noch bei dir. Weil seine Worte Bestand haben, weil sie Ewigkeitswert haben, darum müssen sie gesagt werden. Gerade auch in dieser Zeit. Auch wenn wir als Kirchengemeinde den Eindruck haben mögen, dass sich immer weniger Leute um Gottes Wort scheren, sollten wir dann alles daran setzen, die Worte Jesu zu Gehör zu bringen. Sicher in Gottesdiensten, aber vielleicht eben auch, wie wir es ja auch tun hier in der Gemeinde, mit Sticks, damit Leute, die zu Hause sind, auch das hören können. Oder über Radio und Fernsehen und Internet, wo es auch immer möglich ist, dass wir Gottes Wort zur Sprache bringen. Ich bin mit dem ERF, dem Evangeliumsrundfunk, verbunden und gelegentlich wird auch eine Sendung von mir, ein Beitrag von mir gesendet. Und immer wieder höre ich davon, dass Menschen auf diese Weise, gerade auch durchs Internet, die christliche Botschaft hören. Sie kommen ins Nachdenken. Manchmal auch sind es Menschen, die alles verloren haben, aber sie sagen, jetzt ist einer da, an den ich mich halten kann. Jetzt höre ich davon. Ich erfahre, Jesus ist da, er ist an meiner Seite. Da sind nicht auf einmal alle Probleme weg, aber ich weiß, dass ich nicht allein gelassen bin. Er ist doch für mich da. Und mein Lebenshaus bekommt durch ihn, dadurch, dass ich auf ihn vertraue, ein neues Fundament, ein festes Fundament. Aber es geht noch um mehr, es geht nicht nur darum, die Worte zu hören, sondern auch das zu tun, was Jesus sagt. Jesus sagt ja, wer diese Worte hört und tut, der ist wie ein Mann, der sein Haus auf festen Grund baut. Nicht in ein Ohr hinein und in das andere wieder heraus. Nein, bedenken, was bedeuten denn die Worte Jesu für mich, für mein Leben? Und hier geht es nicht um gute Taten, nicht einmal um Nächstenliebe, nicht darum, anderen Menschen zu helfen oder so. Das ist auch sicher alles sehr wichtig. Und das ist ganz toll, dass Menschen da sind, die anpacken und sagen, wir wollen das zeigen, dass wir für andere da sind. Nein, es geht um mir. Der kluge Mann ist der, der Jesus selbst zum Fundament seines Lebens macht. Das Vertrauen zu ihm, der Glaube an Jesus, das ist das Fundament fürs Leben. Das ist das einzige Fundament, das wirklich in den Stürmen des Lebens standhält. Auf ihn, auf Jesus kommt es an. Im Leben und im Sterben, ja und darüber hinaus. Darf ich das einmal ganz persönlich sagen? Die Worte Jesu tun, das bedeutet, nimm die Worte Jesu für dich persönlich an. Lass ihn selbst, Jesus, zum Fundament deines Lebens werden. Vertraue dein Leben ihm bewusst an. Vielleicht in einem Gebet, vielleicht mit folgenden Worten. Jesus, ich danke dir dafür, dass deine Worte ewigen Bestand haben. Ich danke dir dafür, dass du für mich da bist. Du hältst mich fest, auch wenn es stürmisch wird. Auch wenn alles ins Rutschen kommt. Auch wenn mein Lebenshaus zusammenzubrechen droht. Mit Jesus als Lebensfundament werden sicher auch Stürme und Unwetter kommen im übertragenen Sinn. Da gibt es Enttäuschungen. Da machst du auch die Erfahrung, das habe ich nicht geschafft. Und du erlebst vielleicht auch, ich habe um Gesundheit gebetet und bin doch nicht wieder gesund geworden. Bin immer noch krank. Da gibt es vielleicht auch Situationen, in denen du sehr traurig bist. Aber Jesus ist da. Er bewahrt dich davor, dass dein Lebenshaus ins Wanken gerät oder gar einstürzt. Mit ihm steht dein Lebenshaus auf festem Fundament. Und dieses Fundament wünsche ich Ihnen, euch, uns allen. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen. Nun singen wir ein Lied zusammen mit dem Gitarrenchor, das zweite Lied auf dem Liederzettel, Vergiss nicht zu danken. Da wird Gott in seiner Barmherzigkeit und Liebe gepriesen und wir erinnern uns daran, was er für uns getan hat und tut. Vergiss nicht zu danken, Nummer 2.
Kommen wir jetzt noch zu den Abkündigungen für den 9. Sonntag nach Trinitatis. Erstmal ein herzlichen Dank an alle, die den Gottesdienst mitgestaltet haben, besonders wieder an Pastor Bernhard Behrens und an den Chor Wegbegleiter unter der Leitung von Anne Tamm. Sehr schön, dass ihr heute wieder da seid in der Kirche. Das hat doch einen anderen Klang wieder. Vielen Dank auch für alle Spenden in der letzten Woche. Heute fördern wir unsere Kollekte erneut für die Diakonie Katastrophenhilfe Hochwasser in Deutschland. Die Spenden in den Opferkästen im Durchgang zum Turm kommen auf der Kanzelseite den Angeboten für Kinder und Jugendlichen zugute. Spenden im Opferkasten auf der Taufseite sind für diakonische Zuschüsse und Aufgaben bestimmt, wo es am nötigsten ist in der Gemeinde. Jetzt noch eine Ansage, die mich auch sehr freut, und zwar ist am Mittwoch, dem 11.8. um 15 Uhr, da trifft sich der Seniorenkreis wieder nach langer Zeit im Martinetterhaus. Herzlich willkommen auch zum Plattdeutschen Gottesdienst am 8. August, also nächsten Sonntag um 10.30 Uhr in unserem Gemeindegarten, wenn das Wetter mitspielt. Ansonsten wieder hier mit Lektor Helmut Noahs aus Esen. Und jetzt hören wir noch einen Chorbeitrag.
Lasst uns beten. Herr Jesus Christus, wir haben dein Wort gehört. Danke dafür, dass dieses möglich war. Danke, Herr, dafür, dass du uns dein Wort gibst, immer wieder. Danke dafür, dass dein Wort ein festes Fundament für unser Leben ist. Ein Leben mit dir hat ein festes Fundament. Lass uns das nicht vergessen, auch auch wenn Stürme auf uns hereinbrechen, auch wenn wir denken, nun geht alles die verkehrte Kante an, nun wird alles schwierig, nun ist alles aus. Danke, Herr, dafür, dass du doch da bist und dass du mit deinem Wort da bist und mit deinem Geist und mit deinem Trost und mit deiner Kraft. Wir bitten dich für Menschen, die es in dieser Zeit besonders schwer haben, die krank sind und die nicht wissen, ob sie wieder gesund werden. Wir bitten dich für Menschen, die Kranke pflegen, kranke Angehörige und die sie versorgen. Wir bitten dich für Menschen, die vor den Scherben ihres Lebens stehen, die erfahren haben, es ist zu viel zu Bruch gegangen. Vertrauen ist zerstört worden. Wirtschaftlich ist es schwierig, finanziell. Sei bei denen, die sich Sorgen machen, Eltern um ihre Kinder, Kinder um ihre Eltern. Danke, Herr, dafür, dass wir mit allem, was uns bewegt und bekümmert, zu dir kommen dürfen, in der Gewissheit, dass du dich unser annimmst. Ich bitte dich auch für das Ehepaar, das hier getauft worden ist vorgestern. Segne die Eheleute und auch ihre Kinder. Danke, Herr, dafür, dass du Worte des ewigen Lebens hast und dass deine Worte Bestand haben, über unseren Tod hinaus. Wir denken aber nicht nur an uns hier, wir denken auch an Menschen in unserem Land und in der ganzen Welt. Wir denken heute auch besonders wieder an die Opfer der Flutkatastrophe im Westen Deutschlands. Menschen, die so viele verloren haben. Menschen, die auch erleben mussten, dass jemand von ihnen gestorben ist in den Fluten. Herr, tröste und stärke sie auch und gib den Menschen eine Perspektive. Lass sie erfahren, dass sie nicht alleine gelassen sind. Und gib den Kirchen und Kirchengemeinden, die dort tätig sind, auch Kraft, dass sie ihnen helfen können, trösten können, aufrichten können, ermutigen können und auch praktisch helfen können. Danke, Herr, dafür, dass wir alles vor dich bringen können. Auch die Nöte der Welt, nimm die für Menschen, die unter Krieg und Bürgerkrieg leiden, die Hunger leiden, nimm die besonders derer an, die um ihres Glaubens verfolgt werden, die Angst haben müssen um ihr Leben, nur weil sie sich zu dir bekennen. Herr, stärke und tröste sie auch. Danke, Herr, dafür, dass du der starke Gott bist. Und so sei bei uns und gehe mit uns auch in die neue Woche hinein. Lass uns zu dir uns halten, zu deinem Wort. Lass uns Zeugen deiner guten Nachricht sein, dass du ja für uns da bist, dass du die Welt in den Händen hast und dass du ein gutes Fundament bist. Amen. Und nun erheben wir uns zum Vater. Vater unser Herr, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Nun singen wir miteinander das nächste Lied, Möge die Straße. Wir sehen, heilige Gott, die Fest in seinem Schön, herzlichen Dank. Wir schließen unseren Gottesdienst mit dem Segen ab. Ich bitte darum, wenn wir rausgehen, gleich auf die Abstände zu achten, und dann sollen wir auch wieder eine Maske tragen. Draußen brauchen wir das nicht, aber hier drin in der Kirche. Übrigens ist gleich nach diesem Gottesdienst hier noch ein Taufgottesdienst. Es könnte sein, dass die Tauffamilie schon draußen ist und wartet, dass sich keiner von euch wundert und sagt, was wollen die denn hier, damit sie zu spät gekommen sind. Nein, das hat alles eine Richtigkeit. Hier ist gleich noch eine Taufe. Nun bitten wir um Gottes Segen und stehen dazu. Geht nun hin im Frieden des Herrn. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.